Wir sind in 2. Könige, Kapitel 18. Wir haben heute Morgen gesehen, was für ein gesegneter Mann das doch war. Und wie gesegnet das Volk ist, wenn ihre Leiter, ihre geistlichen Führer wirklich erweckt sind. Ja, es war die letzte richtige Erweckung im Herzen des Volkes von Juda vor der babylonischen Gefangenschaft. Josia war auch ein erweckter Mann. Aber wir lesen es und wir haben es im Propheten Jeremia gelesen, dass das Volk, dass das Herz des Volkes nicht wirklich dabei war, sondern sie waren eher Mitläufer. Ihr Herz war nicht dabei. Aber diesmal, so haben wir gesehen, ist das Feuer irgendwie übergesprungen von Hiskia auf die anderen. Und wie schön ist es doch auch, im Volk Gottes zu leben, wenn man von solchen Leitern geführt wird. Wenn solche geistliche Vorbilder uns führen, uns leiten in den Gemeinden. Und wir haben heute Morgen gesehen, wie das aussieht. Auf der einen Seite, wie diese Leiter alles zerstören, was irgendwie wieder die Erkenntnis Gottes sich erhebt. Auf der anderen Seite, wie sie sich einsetzen, damit ein Gottesdienst dem Herrn gebracht werden kann, der ihn wirklich verherrlicht. Dies alles dauerte 14 Jahre, die ersten 14 Jahre seiner Regierung, aber dann kam in seinem Leben ein Einbruch. Ein Vertrauensbruch. Und das ist geschehen bei so vielen Gottesmännern. Wir sehen das im Leben eines Elia. Wir sehen das im Leben auch eines Hiob. Und wir sehen das auch im Leben eines Hiskia. Und dass die Bibel auch die Schwachheiten und auch die schwachen Seiten dieser Männer beschreibt, soll uns allen auch ein Trost sein. Denn manchmal haben wir das Gefühl, es gäbe irgendwie so Superheilige. Und dann gibt es das Fußvolk und die ächzen und sie stöhnen und sie bringen einfach nichts fertig. Das heißt auf uns übertragen, dass ein jeder von uns kämpfen muss für einen geistlichen Sieg. Und wenn auch Schwachheiten uns anhaften und manchmal heftige Kämpfe unser Leben begleiten, so ist es doch so, dass unser Glaube der Sieg ist. Und jeder von uns kann diesen Sieg erringen. Im Glauben. Weil wenn unsere Kraft schwach ist und unser Glaube auch klein ist, dann haben wir doch einen Glauben an einen großen Gott. Er kann, er vermag, er vermag, er vermag. Es gibt im Neuen Testament 3 Stellen, wo ausdrücklich steht, was Gott zu tun vermag. Er vermag über alles bitten und alles verstehen, über alles zu wirken. Ja, er vermag uns auch vor Straucheln zu bewahren. Gott, er vermag. Aber hier kommt ein Einbruch und wir lesen das im Kapitel 18, Vers 13. Und im 14. Jahre des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assyrien, herauf wieder alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, an den König von Assyrien nach Lachis und ließ ihm sagen, ich habe gefehlt, kehre von mir um. Was du mir auferlegen wirst, will ich tragen. Und der König von Assyrien legte Hiskia, dem König von Juda, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold auf. Und Hiskia gab alles Silber, das sich im Hause des Herrn und in den Schätzen des Königshauses vorfand. Zu selbiger Zeit brach Hiskia von den Türflügeln des Tempels des Herrn und den Pfosten, die Hiskia, der König von Juda, überzogen hatte, das Gold ab und gab es dem König von Assyrien. Benedikt hat uns etwas gezeigt hier, ein Relief. Und das war die Belagerung von Lachis. Das war genau dieses Ereignis, Lachis. Hier steht es geschrieben. er belagerte Lachis. Und wir haben gesehen, wie sie die Leute gepfählt haben und wie grausam das dieser Assyrkönig war. Und menschlich gesehen können wir Hiskia schon verstehen. Der hat das nämlich alles mit ansehen müssen. Eine Stadt nach der anderen, eine nach der anderen ist gefallen in die Hände des Assyrkönigs. Und hat mit anschauen müssen, wie er seine Mitbrüder, seine Untertanen, die Juden, auf grausamste Art quälte, wegführte. Und hier ist sein Vertrauen gebrochen. Wir können es schon verstehen. Es geschieht ja auch in unserem Leben manchmal so. Wenn der Satan eine Stadt nach der anderen einnimmt in unserem Leben, ein Punkt nach dem anderen, es fällt Lachis, es fällt, am Schluss haben wir nur noch Jerusalem. Ja, wenn der Teufel so viel Macht schon hat, dann wird er mich auch noch am Schluss zu Ende kriegen. Ich gebe lieber auf. Aufgabe. Was hier Hiskia erlebte, ist das, was im Neuen Testament Paulus den bösen Tag nennt. Wollen wir das lesen? Epheser 6. In unserem geistlichen Kampf kommen solche Tage. Wir werden nicht verschont werden. Epheser 6, Vers 10. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht dann die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr so bestehen vermöget wie die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalt, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes auf, dass ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Stehet nun, eure Lenden angetan. Hier redet Paulus von dem bösen Tage. Und dieser böse Tag ist ganz sicher eine limitierte Zeit, in der Gott besondere Anfechtungen in unserem Leben zulässt. Besondere Anfechtungen. Und als dieser Assyrerkönig vormarschierte und eine Stadt nach der anderen fiel und er all diese Grausamkeiten anschauen musste, da fiel sein Vertrauen. Und häufig geschieht das in unserem Leben auch so, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, das hat alles keinen Sinn mehr. Jetzt hat Kämpfen keinen Sinn mehr. Jetzt hat Widerstand keinen Sinn mehr. Jetzt wird der Teufel siegen. Jetzt hat er mich. Habt ihr auch schon mal so gedacht? Habt ihr das auch schon mal gedacht? Das ist ein böser Tag. Jetzt hat er. Ich habe schon in meiner Erfahrung Tage erlebt, wo ich das Gefühl hatte, mein Kopf ist im Rachen des Satans. Und er muss nur noch zumachen. Aber er hat den Rachen nicht zugemacht. Weil es jemand gibt, der über dem Satan steht. Aber man kann im geistlichen Kampf von einem Punkt kommen, wo man wirklich zweifelt und wo man irgendwie denkt, jetzt ist es um dich geschehen. Jetzt hat der Satan dich erledigt. Habt ihr das auch schon mal gehört? Und das ist der böse Tag. Und am bösen Tag zu widerstehen, braucht es die ganze Waffenrüstung Gottes, die ganze. Angetan an den Lenden, so wie es hier steht, Vers 14, umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und beschuhten den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit welchem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Und wenn solche feurigen Pfeile geschossen werden, und wir da nicht einen Schild des Glaubens haben, um diese Pfeile abzuwehren. Dann ist manch einer eben nicht mehr gestanden, sondern ist gefallen. Am bösen Tage, sagt die Bibel, müssen wir nicht Schritte vorwärts machen. Wir müssen einfach nur stehen bleiben. Wir müssen widerstehen. Widerstehen heißt, sich nicht fallen lassen. Wenn du fällst, dann bist du erledigt. Stehen bleiben. Schild des Glaubens aufhalten und Widerstand leisten im Namen des Herrn Jesus. Wir lesen im 1. Timotheusbrief von einigen, die Schiffbruch erlitten haben im Glauben, weil sie was getan haben. 1. Timotheus 1, 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Dann erleidet man Schiffbruch im Glauben, wenn man den Glauben und wenn man ein gutes Gewissen von sich stößt. Wenn man sagt, das hat alles keinen Sinn. Ich gehe besser in die Welt zurück. Evangelium ist gut und recht. Schöne Worte, wunderbar. Jesus lebt, er verändert mein Leben. Ein Leben dürr wie Wüstensand hat er verwandelt in grünes Gartenland und so weiter. Halleluja, der Herr macht alles neu. Aber das sind alles nur schöne Lieder. In meinem Leben funktioniert das nicht. Funktioniert nicht. Schöne Theorie, wunderbares Evangelium, wunderbare Botschaft. Ich liebe sie, diese Botschaft. Nur in meinem Leben funktioniert es nicht. Und wenn jemand aus seinem Schiff, das heißt aus seinem Leben, den Glauben und ein gutes Gewissen abstößt, wegstößt, ich will nichts mehr zu tun haben mit Vertrauen und mit Glauben, dann erleidet der Schiffbruch. Solange er noch kämpft, den guten Kampf des Glaubens und den Schild des Glaubens hochhebt, wird der Herr ihm helfen. Und so auch weiter in diesem ersten Kapitel. Paulus sagt selber, dass er der größte Sünder ist. Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeigte, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Hier ist Paulus ein Vorbild geworden, so wie er sich selbst nennt, nämlich der Erste aller Sünden. Und an ihm dürfen wir wissen, und an ihm dürfen wir erkennen, dass Gott auch uns erretten wird. Denn wenn er ihn errettet hat, den Ersten aller Sünden, dann dürfen wir wissen, dass Gottes Langmut, seine Geduld, dass Gott sein Werk in Geduld auch an uns vollenden wird. Wenn das einer nicht mehr glaubt, wenn einer an den Punkt kommt, wo er sagt, dass alles funktioniert in meinem Leben nie, und er glaubt es nicht mehr, dann gibt es einen Vertrauenseinbruch. Und das ist schlimm. Ja, liebe Geschwister, wir sollen einfach ihm vertrauen. Diesen Glaubensschild immer hochhalten. Auf ihn blicken. Auch in schwierigen Tagen. In bösen Tagen. Auch wenn der Satan uns ganz gemein angreift. Wie der Assyrerkönig hier vorgetragen. Das sind auch Prüfungen des Glaubens. Und eine der größten Prüfungen des Glaubens ist die, nämlich zu glauben, dass Gott mit uns fertig wird. Das ist die größte Prüfung, die wir zu bestehen haben. Die musste auch Jakob bestehen. Aber Gott ist mit Jakob fertig geworden. Er wird mit uns auch fertig werden. Leider, wir gehen jetzt zurück zu Hiskia. Brach er ein. Und wenn jemand einbricht, dann beginnt er, Dinge umzukehren. Das, was er vorher geglaubt hat, wird jetzt ganz anders. Er sagt im Vers 14 zum Assyrerkönig, ich habe gefehlt. Vorher hat er sich empört. Jetzt nennt er einen Fehler, das, was kein Fehler war, und er tut Dinge und meint, er tue Dinge gerechterweise, die er früher als ungerecht angeschaut hatte. Er sagt, was du mir auferlegen wirst, will ich tragen. Der König von Assyrien legte Hiskia 300 Talente Silber, 30 Talente Gold auf. Und was hat er gemacht? Er hat alles Gold und Silber zusammengerafft. Und das, was er selber aufgebaut hatte im Hause des Herrn, mit eigenen Händen, er hatte Gottes Haus, er hatte den Tempel auferbaut, er ging hin mit eigenen Händen, riss es wieder nieder, um es dem Feind zu geben. Und genau das passiert, wenn man einen Vertrauenseinbruch hat. Man gibt das, was Gott gehört, dem Teufel. Jetzt kannst du mich haben, du kannst alles haben. Alles, was ich getan habe in der Vergangenheit, ich reiße es nieder mit meinen eigenen Händen. Paulus warnt uns davor, auch im Galaterbrief, dass das, was wir einmal zerstört haben, wieder aufbauen. Und das Gegenteil ist natürlich auch wahr, dass wir das zerstören, was wir einmal aufgebaut haben, im Herrn. Beides ist möglich. Und all das geschieht, wenn ein Vertrauensbruch da ist. Ein Vertrauenseinbruch. Wie viele sind in die Welt zurückgegangen? Wie viele haben ihr gutes Zeugnis kompromittiert, weil sie einfach nicht mehr glauben konnten, dass Gott ihnen jetzt hilft? Liebe Geschwister, lassen wir uns doch diesen Glauben nie nehmen, nie, nie. Auch in der schwärzesten Stunde, nie. Gott ist treu, er liebt uns. Lassen wir uns das nie nehmen. Was geschah dann? Dann geschieht etwas Interessantes. Vers 17. Aber der König von Assyrien sandte von Lachis aus den Tartan und den Rapsaris und den Rapsake mit einem großen Heere wieder den König Hiskia nach Jerusalem. Und sie zogen hinauf und kamen nach Jerusalem. Und hier muss ich etwas erklären. Es gibt Bibelausleger, die glauben, dass zwischen dem 16. und dem 17. Vers etwa 12 Jahre vergangen sind. Es wird hier alles an einem Stück erzählt, so dass es ausschaut, wie wenn das eine Invasion gewesen wäre. Also wie wenn der König von Assyrien zuerst ihm diese Last auferlegt, diese 300 Talente Silber und 30 Talente Gold, er bezahlt ihm dann und dann kommt er trotzdem und belagert Jerusalem. Das kann sein, es kann alles an einem Stück geschehen sein, alles im 14. Jahre. Aber es gibt Bibelausleger, die meinen, zwischen dem 16. und dem 17. Vers würden also etwa 12 Jahre dazwischen liegen. Und sie argumentieren folgenderweise. Vom 17. Vers an sehen wir einen anderen Hiskia. Da ist er wieder hergestellt. Da ist er auf einmal wieder ein Glaubensheld. Und was für einer. Er stellt sich dem König von Assyrien entgegen wie kein anderer. Bis aufs Äußerste. Wir werden jetzt das sehen. Wie sein Vertrauen wieder hergestellt wurde. Und wie er jetzt bis aufs Äußerste den Assyrerkönig herausfordert, im Namen des Herrn, und wie sein Vertrauen nicht mehr wankte. Hier hatte Hiskia wirklich eine ganz tiefe Veränderung erlebt in sich selber. Und zweitens sind außerbiblische Zeugnisse da, die besagen, dass also diese Invasion vom Assyrerkönig ab Vers 17 erst später stattgefunden habe. Es kann gut sein, dass es eben zwei Invasionen waren. Dass der Assyrerkönig mit diesen 30 Talenten Gold zurückging und nach 12 Jahren wiederkam. Als nämlich Hiskia sich wieder gegen ihn empörte. Aber wie dem auch sei, ob an einem Stück oder nicht an einem Stück, wichtig ist ja der geistliche Teil. Nun, wir wollen jetzt noch etwas anderes sehen, bevor wir dann darauf eingehen, auf die folgende Geschichte. In diesem 14. Jahr geschah etwas anderes. nämlich die Krankheit Hiskias. Wir wissen das, weil Hiskia 29 Jahre lang regierte. Wir sind im 14. Jahr, 15 Jahre wurden ihm dazu geschenkt. Wir müssen uns im 14. Jahr befinden. 14 plus 15 gibt bekanntlicherweise 29. Also dieses 14. Jahr seiner Regierung war aus diesen beiden, aus zwei Gründen mindestens, ein schwieriges Jahr. Es ging ihm geistlich nicht gut, aber es ging ihm auch körperlich nicht gut. Er hatte eine Krankheit. Wir wollen das lesen im Jesaja. Bekanntlich ist der Geschichte von Hiskia 3 an drei verschiedenen Orten aufgezählt. Nicht nur im Buch der Könige, der Chronik, und auch, sondern auch im Propheten Jesaja. Das ist für mich noch ein Geheimnis. Ich weiß nicht warum, dass auch Jesaja diese Geschichte sehr deutlich wiedergibt. Es muss auch eine prophetische Auslegung haben, die mir aber noch verschlossen ist. Vielleicht kann uns dann Benedikt auf der nächsten Freizeit weiterhelfen. Wir schlagen auf Jesaja Kapitel 38. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben. Und Jesaja, der Sohn Amos, der Prophet, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht genesen. Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zu dem Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor deinem Angesicht gewandelt habe in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen und dass ich getan, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Und es geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Also geh hin und sage zu Hiskia: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und von der Hand des Königs von Assyrien will ich dich und diese Stadt erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen. Und dies wird dir das Zeichen sein von Seiten des Herrn, dass der Herr dieses Wort tun wird, welches er geredet hat. Siehe, ich lasse den Schatten der Grade, welche er an dem Sonnenzeiger Ahas durch die Sonne niederwärts gegangen ist, und 10 Grade rückwärts gehen. Und so weiter. Diese Krankheit geschah im selben Jahr. Und es kann sein, dass diese Krankheit eine Antwort war auf seinen geistlichen Einbruch. Und wir haben ja gehört schon in diesen Tagen, dass Gott uns auch züchtigt. Es kann sehr gut sein, dass die beiden Dinge zusammenhängen. Und wir wissen auch, warum hier Hiskia so sehr weinte und noch nicht sterben wollte. Ich habe den Eindruck, dass Hiskia einfach merkte, ich kann so nicht zum Herrn. Ich kann in diesem Zustand nicht sterben. Und wenn wir dann später sein Gebet lesen, Vers 8, das steht nämlich nur hier im Jesaja geschrieben: Aufzeichnung Hiskias des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Ich sprach: In der Ruhe meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Sheol, bin beraubt des Restes meiner Jahre. Und er hat irgendwie doch gemerkt, dass seine Jahre jetzt abgeschnitten werden und dass ihm irgendetwas genommen wird, was nicht hätte sein sollen. Ich sprach: Ich werde den Herrn nicht sehen, den Herrn im Lande der Lebendigen. Ich werde Menschen nicht mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. Meine Wohnung ist abgebrochen und ward von mir weggeführt wie ein Hirtenzelt. Ich habe dem Weber gleich mein Leben aufgerollt, vom Trumme schnitt er mich los. Vom Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Er merkte einfach: Jetzt bereitet Gott meinem Leben ein Ende, frühzeitig. Dieser Tod müsste nicht sein. Und irgendwie muss er erkannt haben, das ist eine Züchtigung Gottes. Und das hat ihn zur Buße geführt. Und darum ist Züchtigung und Zucht so etwas Gutes. Weil die Zucht Gottes von einer liebenden Hand kommt Und wir gerade die Liebe Gottes dann am meisten erfahren, wenn er uns züchtigt. Die, die unter uns Kinder haben, wissen das. Wenn man Kinder züchtigt und sie korrigieren muss, auch mit Strafen, mit angemessenen körperlichen Strafen, das muss man, so steht es geschrieben im Buch der Sprüche, dann wird man erleben, dass das Kind nach der Züchtigung eine viel größere Zuneigung hat zum Vater. Das ist eigentlich eine Absurdität, aber so ist es. Weil das Kind genau weiß, mein Vater, meine Mutter, sie lieben mich. Sie haben mir ihre Liebe gezeigt. Und es ist für das Kind eine Befreiung. Und genauso geschieht es uns auch, wenn Gott uns züchtigt. Hiskia hat gewusst, ich will nicht auf diese Weise in die Ewigkeit. Kann ich nicht. Ich will nicht vor das Angesicht Gottes treten, in einem solchen Zustand. Herr, ich bitte dich. Und er hat zu Gott gefleht. Und hat sich sicher gebeugt. Und Gott hat ihm die 15 Jahre seines Lebens wieder geschenkt. Ja, so ist unser Herr. Er züchtigt uns, nicht weil er uns bestrafen will, sondern weil wir es nötig haben. Aber sobald wir uns beugen, sobald wir wirklich vor Gott unser Leben ins Reine bringen, zeigt Gott uns wieder seine ganze Güte. Bei Gott gibt es eben viel Vergebung. Und das, was wir gestern Abend gehört haben, oder gestern, war es morgen oder Abend? Schon vergessen. Gehört haben über Vergebung, das praktiziert unser Gott auf vollkommenste Weise. Wenn Gott uns vergibt, dann vergibt er uns ganz. Und seine Güte währet ewiglich. Sie werden ewiglich. Im Leben derer, die ihn fürchten. So wollen wir doch auch die Züchtigungen des Herrn annehmen. Es ist ganz interessant, das hier zu lesen, was er sagt. Vers 15. Was soll ich sagen? Dass er es mir zugesagt und es auch ausgeführt hat. Ich will sachte wallen, alle meine Jahre, wegen der Betrübnis meiner Seele. O Herr, durch dieses lebt man, und in jeder Hinsicht ist darin das Leben meines Geistes. Und du machst mich gesund und erhältst mich am Leben. Siehe, zum Heile ward mir bitteres Leid. Du zogest liebevoll meine Seele aus der Vernichtung Grube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. So ist unser Herr. Und wie wunderbar, wenn jemand, der wiederhergestellt ist, so beten kann. Ja, Herr, ich weiß, du erhältst mich am Leben. Du gibst mir das Leben. Du willst, dass ich lebe. Er wurde wiederhergestellt. Und wie wurde er hergestellt? Nicht nur körperlich, zuerst geistlich und dann auch körperlich. Er wurde gesund gemacht und nach der Verheißung Gottes, die ihm Gott durch Jesaja gegeben hat, widerstand er wieder dem assyrischen König. Und daher ist es sehr möglich, dass die zweite Invasion erst später dann geschehen ist. Weil er sich nämlich wieder gegen den Assyrkönig empörte, und er kam wieder. Wir gehen jetzt zurück, 2. Könige 18. Als dann der Assyrkönig kam nach Jerusalem und Jerusalem belagern wollte, da kam diese Vorhut, da kamen diese Beamten, diese hohen Beamten des Assyrkönigs, um einen psychologischen Krieg zu führen gegen Hiskia. Ich weiß nicht, die mussten etwas bemerkt haben, dass man das Vertrauen des Hiskia irgendwie angreifen kann. Das wussten sie vom ersten Mal. Als er sagte, ich habe gefehlt. Und jetzt führt dieser Assyrerkönig einen psychologischen Krieg mit ihm. Darum sendet er diese Beamten. Genauso macht es Satan auch mit uns. Satan führt mit einem jeden von uns einen totalen Psychokrieg. Und ich glaube, jeder von uns weiß, was das bedeutet. die Gedanken, die wir doch haben. Und die kommen wirklich von Satan. Und hier sehen wir, was für Gedanken. Vers 19. Und der Rabsake sprach zu ihnen, sage doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Du sagst doch nur ein Wort, der Lippen ist es. Da ist Rat und Macht zum Krieg. Doch auf wen vertraust du, dass du dich wider mich empört hast? Nun siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab, auf Ägypten. Du vertraust auf den Pharao. Und wenn ihr zu mir sprechet, Vers 22, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir, ist es nicht dessen Höhen und dessen Altäre Hiskia hinweggetan, der zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, von diesem Altar sollt ihr anbeten in Jerusalem. Da sieht man, dass der überhaupt nichts begriffen hat vom Herrn und von der Anbetung Gottes. Keine Ahnung, aber Psychokrieg, ja? Oder vertraust du auf menschliche Hilfe? Ach, lass es doch sein. Pharao wird dir nicht helfen, dein Gott wird dir auch nicht helfen. Und dann beginnt er zu sagen, was seine Argumente sind. Vers 23. Und nun lass dich doch ein mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben, wenn du dir Reiter darauf setzen kannst. Aber wie wolltest du einen einzigen Befehlshaber von den geringsten Knechten meines Herrn zurücktreiben? Aber du vertraust auf Ägypten. Du vertraust auf dem Herrn. Psychokrieg. Um sein Vertrauen zu unterwandern. Er muss etwas mitgekommen haben. Da ist seine schwache Stelle. Er ist schon einmal eingebrochen. Und jetzt werde ich sein Vertrauen wieder angreifen. Und Satan weiß, wie er mit uns das machen muss. Ja? Wie macht das der Teufel in unserem Leben? Er sagt, hör mal zu. Und wir sagen, rede, denn dein Knecht hört. Das ist schon einmal sehr schlecht. Aber wir hören ihm viel zu oft zu und auch viel zu gerne, wenn er mit uns redet. Dann sagt er, du hast doch eben gesündigt. Dann sagen wir, ja, das ist wahr. Sagt der Teufel. Aber du hast doch schon einmal gesündigt. Ja, das ist auch wahr. Aber nachdem du gesündigt hattest, hattest du doch Vertrauen in den Herrn. Ja, ich habe wirklich vertraut. Wer siehst du jetzt, hast du wieder gesagt. Was war denn das für ein Vertrauen? Denn Vertrauen auf Gott bringt dir doch nichts. Es hilft dir doch nichts. Dein Leben verändert sich doch nicht. Hör doch auf damit. Hat doch keinen Sinn. Lass es sein. Es ist nicht für dich. Das Evangelium ist schön und gut für die anderen, aber nicht für dich. Denn solch ein Sünder wie du gibt es auf der ganzen Welt nicht. Du bist ein elender Mensch. Und dann sagt der Christ, eigentlich hat er recht. Und dann ist es um uns geschehen. Psychokrieg. Wisst ihr auch, dass Satan direkten Zugang hat in unser Gehirn? Direkten. Und wisst ihr auch, dass die Dämonen in unsere Gedanken, also wirklich satanische Gedanken eingeben können? Ist euch das auch schon geschehen, dass ihr irgendwie spazieren ging, irgendwo oder in der Stadt irgendetwas tatet und auf einmal kam ein Gedanke? Dämonischer Art, dämonischer Herkunft. Es ist einfach, unser Fleisch ist sündlich und Satan hat hier ein Angriffsgebiet. Und er hat auch gewisse Möglichkeiten, uns einfach solche Gedanken einzugeben und irgendwie zu versuchen, unser Vertrauen zu unterbauen. Wie soll man gegen einen solchen Psychokrieg kämpfen? Wir wollen jetzt 2. Chroniker aufschlagen und schauen, wie es Hiskia getan hat. Und hier können wir wirklich bewundern. Wir können ihn nur bewundern. Zweiter Chroniker 32. Nach diesen Dingen und dieser Treue kam Sanherib, der König von Assyrien, und er drang in Juda ein und lagerte sich wieder die festen Städte, und er gedachte,
sie für sich zu erobern. Und als Hiskia sah, dass Sanherib gekommen und dass sein Angesicht zum Streit wieder in Jerusalem gerichtet war, da beriet er sich mit seinen Obersten und seinen Helden, die Wasser der Quellen zu verstopfen, welche außerhalb der Stadt waren, und sie halfen ihm. Und es versammelte sich viel Volks, und sie verstopften alle Quellen und den Bach, der mitten durch das Land fließt, indem sie sprachen, warum sollten die Könige von Assyrien kommen und viel Wasser finden? Das war das Erste. Erstens einmal, er bereitete sich auf den Kampf vor. Und er wusste ganz genau, der Satan, er wird kommen. Er wird mich angreifen.
Gut, was machen wir jetzt?
Alle Quellen verstopfen.
Dem Satan kein Wasser geben.
Das ist eigentlich eine gute Sache. Dem Satan kein Wasser zuführen. Wie oft helfen wir doch dem Satan noch, wenn er uns angreift? Und wie oft geben wir ihm noch irgendwie, ja, fast wie eine Hilfe, ja,
dass er uns noch mehr kaputt machen kann.
Wir müssen lernen, in unserem Leben die Quellen des Teufels zu verstopfen. Dort, wo er, der Teufel, Nährboden findet, um gegen uns stark zu sein, um gegen uns zu kämpfen, um uns anzugreifen. Und diese Quellen müssen wir vor allem verstopfen in unseren Köpfen. Wir müssen lernen, geistlich zu kämpfen. Und wir müssen lernen, wie Paulus sagt, alle Vernunftsschlüsse unter den Gehorsam Christi zu stellen. Diese Quellen sind ganz sicher drin in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Und geistlicher Kampf ist einfach ein Kampf in unseren Gedanken, in unseren Herzen. Und dass wir lernen, gegen den Satan zu kämpfen und uns auf geistliche Art vorbereiten. Erstens einmal, dass wir erfüllt sind mit Gottes Wort. In unseren Herzen und in unseren Sinnen. Dass wir erfüllt sind. Und dass wir uns auch wappnen mit Demut. Und wirklich Geistlichkeit. Dem Feind keinen Anlass geben, uns anzugreifen. Die Quellen verstopfen. Und ich finde es auch schön, dass Hiskia das nicht alleine tat. Sondern wir sehen hier, dass viel Volks um sich um ihn scharte und er tat das mit seinen Mitarbeitern und Untergebenen. Und es steht hier, viel Volks war da und sie haben alle geholfen, der eine dem anderen, diese Quellen zu verstopfen. Liebe Geschwister, das ist auch eine Not, dass wir meinen, wir müssen immer alleine gegen den Satan kämpfen. Das müssen wir nicht. Wir sollen das gemeinsam tun und gemeinsam Quellen verstopfen. Und dann steht geschrieben, Vers 5, und er fasste Mut und baute die ganze Mauer, wo sie eingerissen war, und führte sie auf hin bis an die Türme und die andere Mauer außerhalb und befestigte das Millo der Stadt Davids und verfertigte Waffen in Menge und Schilde.
Dann hat er die Mauern zugebessert.
Dort, wo Risse waren, dort mussten Verbesserungen angebracht werden. Es gibt Christen, die einfach leben mit ihren Rissen in den Mauern. Und die denken, ja, jetzt hat es mal einen Riss. Und so. Der ist jetzt einfach da und irgendwie kommen wir schon zurecht damit. Oder? Wir müssen einfach lernen, die Probleme einmal anzupacken, die wir haben. Dort, wo Risse sind, zumauern. Dort, wo irgendwelche Dinge auszubessern sind, ausbessern. Dort, wo die Mauern zu tief sind, aufmauern. Dort, wo wenige Waffen sind, Waffen herstellen. Hier steht geschrieben, er fertigte Waffen an in Menge und Schilde. Und wir wissen, dass geistliche Waffen sind. Es sind Bibelverse, es können Gebete sein. Es kann die Wahrheit sein. Es kann die Bereitschaft sein, das Evangelium weiterzutragen. Wir haben so viele geistliche Waffen. Wir müssen uns vorbereiten. Satan wird uns wieder angreifen. Er wird den Psychokrieg weiterführen. Und er setzte Heeroberste über das Volk, versammelte sie zu sich auf dem Platz am Stadttore und redete zu ihren Herzen und sprach, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschrecket nicht vor dem König von Assyrien und vor all der Menge, die mit ihm ist, denn mit uns sind mehr als mit ihm. Mit ihm ist ein Arm des Fleisches, aber mit uns ist der Herr, unser Gott, um uns zu helfen und unsere Streite zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Mit ihnen ist ein Arm des Fleisches, mit uns ist der Herr und wir wollen ihm vertrauen. Und darum waren die Leute vorbereitet. Und als dann dieser Rabsake und der Tartan und die anderen Beamten kamen und irgendwie versuchten, das alte Spielchen des Vertrauens Einbruches zu versuchen, hat niemand auf der Mauer ihn geantwortet. Keiner hat geantwortet. Und hier sehen wir ein Volk, es war vorbereitet. Vorbereitet auf den Angriff. Sie waren alle im Vertrauen fest. Und was kann der Teufel uns anhaben, wenn ein Volk Gottes so vorbereitet ist? Sagt ein Lied, nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres und unser Herr geht mit. Aufwärts froh den Blick gewandt, vorwärts fest den Schritt, aber dazu müssen wir vorbereitet sein. Darum glaube ich auch, dass zwischen der ersten und der zweiten Invasion eine Zeitspanne liegt. Denn so schnell wird es wohl kaum gegangen sein. Dass er erstens mal geistlich wiederhergestellt wurde und sich dann auch so gut vorbereiten konnten auf diesen zweiten Angriff. Aber als der Assyrer dann schließlich kam und versuchte, sein altes Spielchen zu spielen und dann sagte, auf wen vertraust du und wen vertraust du? Und dann Vers 15, und nun, dass euch Hiskia nicht täusche, und dass er euch nicht auf solche Weise verführe, und glaubet ihm nicht, denn kein Gott irgendeiner Nation und irgendeines Königreiches hat sein Volk aus meiner Hand und aus der Hand meiner Väter zu retten vermocht. Wie viel weniger wird euer Gott euch aus meiner Hand retten? Und einer hätte sagen können, ja, das stimmt. Alle sind sie dahin gefallen. Alle sind sie in seine Hand gefallen. Aber sie hatten eben Vertrauen auf den einen, der nicht ein fleischlicher Arm, ein Arm des Fleisches, sondern eben ein geistlicher Arm ist. Und noch viel mehr redeten seine Knechte wieder den Herrn Gott und wieder Hiskia, seinen Knecht. Auch schrieb er einen Brief, um den Herrn, den Gott Israels, zu verhöhnen und wieder ihn zu reden, indem er sprach, gleich den Göttern der Nationen der Länder, welche ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so wird auch der Gott Hiskia sein Volk nicht aus meiner Hand retten. Und sie riefen dem Volke von Jerusalem, das auf der Mauer war, mit lauter Stimme auf Jüdisch zu, um sie zu schrecken und bestürzt zu machen, damit sie die Stadt einnehmen. Und genau das tut der Teufel doch heute noch. Er will uns den Mut nehmen. Hör doch auf mit dem blöden Kampf. Es nützt doch sowieso nichts. Du bist doch kein Christ. Du bist doch nur ein Versager. Ach, hör doch auf mit dem Zeug. Geh doch zurück. Lass dich doch in die Hand des Teufels begeben. Dann ist die Sache wenigstens vorbei. Aber da waren Leute wie Jesaja. Da waren Leute wie Hiskia. Da waren andere. Und es steht geschrieben im Vers 20, was man in solchen Fällen zu tun hat. Und der König Hiskias und Jesaja, der Sohn Amos, der Prophet, beteten dieser halb und schrien gen Himmel. Sie schrien gen Himmel. Da sandte der Herr einen Engel, der alle tapferen Helden und Fürsten und Obersten im Lager des Königs von Assyrien vertilgte, und dieser zog mit Beschämung des Angesichts in sein Hand, in sein Land zurück. Es steht geschrieben, 120.000. Ich weiß nicht, ob die Geschichtsschreiber das auch aufgeschrieben haben. Aber wisst ihr, Gott belohnt Vertrauen. Und Gott hätte ihm schon das erste Mal geholfen, ganz sicher. Aber wisst ihr, wann unser Vertrauen einbricht? 5 Minuten vor der Errettung. 5 Minuten vor dem Eingreifen Gottes. Wir hätten nur noch 5 Minuten weiter vertrauen sollen, dann hätte Gott uns geholfen. Aber genau die letzten 5 Minuten sind die schlimmsten, wo wir versucht sind, alles loszulassen. Aber hier waren sie vorbereitet. Und Gott gibt den Sieg denen, die da glauben. Deshalb, liebe Geschwister, lasst uns einfach dem Herrn weiter dienen. Lasst uns auf ihn blicken. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht unsere Kraft ist der Sieg. Nicht unsere Fähigkeiten. Unser Glaube ist der Sieg. Und du magst noch so in Schwierigkeiten sein, noch so versucht sein, noch so angefochten sein. Verzage nie. Mit dir sind mehr als mit der Gegenpartei. Mit dir sind mehr als mit dem Feind. Mit dir ist ein geistlicher Arm. Mit den anderen ist ein Arm des Fleisches. Mit uns ist Gott. Um uns zu helfen und unsere Streite zu führen. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs. Wir wollen dann morgen in der Früh, wann es dann halt sein wird, wann es sein soll, uns noch einmal mit Hiskia beschäftigen und dann noch den Schluss miteinander betrachten. Wollen wir noch beten?